Herzlich willkommen hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund. Schön, dass Sie da sind. Für die, die zuhören, die MP3 wird ja auch oft runtergeladen. Schön, dass Sie zuhören. Wir wollen den Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Thema heute ist einladend Glauben aus Überzeugung. Bevor wir uns näher mit dem Thema befassen, wollen wir erst einmal zusammen singen. Hell strahlt die Sonne. Passt nicht ganz, aber ich dachte, als Morgenlied singen wir es trotzdem. Sie haben sicherlich gesehen, den Gottesdienstzettel. Immer sehr schön, hat man viel Informationen aufeinander. Und wenn Sie hinten auf die Rückseite schauen, sehen Sie ganz viele Termine. Ich finde diesmal besonders, dass wir viele Termine in der nächsten Woche haben. Also am besten mal in Ruhe noch mal reingucken. Montag und Mittwoch finden Sie nicht, da haben wir keinen Eintrag. Aber am Donnerstag, am Sonntag, am Samstag zum Beispiel 3 Veranstaltungen. Man muss da mal in Ruhe reinschauen. Ein paar wenige Sachen will ich hervorheben bzw. hervorheben lassen. Am Dienstag ist das Hauskreisleitertreffen um 20 Uhr. Am Donnerstag ist Atempause hier im KIGU-Saal, die Fortsetzung hörendes Gebet. Atempause für Frauen, genau. Genau, Begriff fiel mir jetzt nicht ein. Ich hatte im Hinterkopf Frauenfrühstück, aber das passte von der Zeit nicht. Ja, also Atempause für Frauen, Fortsetzung des Themas hörendes Gebetes. Auch noch Ansagen soll ich am Samstag zwei Paare Hochzeit, obwohl es keine Doppelhochzeit ist, dann müssen sich die gemeinsamen Bekannten sehen, wie sie sich teilen. Und zwar der Lars Rose und die Deborah Peach heiraten in Meschede und standesamtlich schon getraut sind Sven Moos und seine Frau Evelyn und die feiern auch am 6. September die Hochzeit. Nein? Falsche Information.
Am Ende des Monats.
Am Ende des Monats. Gut. Dann habe ich vorhin eine falsche Information bekommen. Dann bleibt es am Sonntag bei einer Hochzeit, die auch hinten auf dem Zettel steht. Ja, und dann mit den Informationen, die andere noch mit Ihnen sagen wollten, würde ich den Rolf, den Stefan und den Tom nach vorne bitten, in der Reihenfolge.
Ja, guten Morgen. Am kommenden Samstag, dem 6. September, findet Oststadt in Harmonie wieder statt. Das ist ein Tag, an dem viele Akteure in unserem Stadtbezirk hier gemeinsam aufstehen, sich zeigen und einstehen für ein friedliches, respektvolles und tolerantes Miteinander von unterschiedlichen Generationen, Kulturen und Religionen. Und wir sind dabei auf einer Bühne an der Kreuzung Berliner Straße, Ecke Körner-Hellwig. Und vielleicht möchte ja der eine oder andere von unserer Runde hier dort auch hinkommen. Das macht Sinn, weil wir als Gemeinde bekannt sind in unserem Umfeld. Und wenn du dabei bist, verleihst du unserer Gemeinde ein Gesicht, dein Gesicht. Und ich glaube, da sind wir uns einig, Menschen müssen mehr von der Freien Evangelischen Gemeinde wissen als das Schild da vorne, sondern sie müssen Gesichter mit unserer Gemeinde verbinden können. Also herzliche Einladung, wenn es dir möglich ist, frei am Samstag, 6.9. von 13 bis 19 Uhr in diesem Zeitfenster einfach mal dabei zu sein.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich stehe heute im Auftrag von Sigi und Casey, meiner Frau. Den nächsten Sonntag ist wieder Mittagstisch. Ich weiß jetzt gar nicht, der wievielte, aber ist mindestens der dritte, glaube ich. Und ich soll euch und Sie nochmal recht herzlich dazu einladen, es nicht zu vergessen. Wenn man, da braucht man eigentlich keine große Anmeldung für, sondern einfach was für sich, Teller, Besteck, Becher und was zu essen. Das kann Salat sein, das kann einfach auch nur Brot oder frisch gekaufte Brötchen am Sonntagmorgen sein. Oder vielleicht auch etwas Größeres. Das hängt von jedem selber ab. Es wird voraussichtlich, denn das Wetter ist ja jetzt etwas kühler, wird hier drinnen stattfinden. Und für Tisch und Stühle wird natürlich gesorgt sein. Also Sie und ihr seid alle recht herzlich eingeladen. Das ist nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst.
Keine Zeit verlieren. Zeit ist begrenzt. Ich stehe aus Überzeugung hier. Passt so richtig schön zum Thema. Und zwar überzeugend glauben wollen wir auch als christlicher Fanclub totale Offensive. Und das geht sogar so weit, dass wir mit den Geschwistern aus Gelsenkirchen, sprich den Schalker, was zusammen machen. Mittlerweile Tradition. Immer wenn die Spiele sind gegeneinander, werden wir auch gemeinsam Gottesdienst feiern. Das, so wie der Rolf gesagt hat, auch was für die Gemeinde zählt, mit Respekt und Toleranz und gewaltfrei vor allem. Dafür wollen wir eintreten. Derby ist am 27. September und der Gottesdienst ist am 25. September. Diesmal in Dortmund, weil wir erst in Gelsenkirchen spielen. Das ist dann immer um 19.09 Uhr. Leicht zu merken. Schalker dürfen gerne 5 Minuten früher kommen. Die müssen dann halt warten. Und dafür gibt es Flyer. Die habe ich auch draußen ausgelegt. Da dürft ihr gerne mitnehmen. Auch verteilen unter Freunden, Bekannten, Dortmundern und Leuten auch aus Gelsenkirchen. Das Zweite, wozu ich einladen möchte, nicht als Konkurrenz, vielleicht auch als Ergänzung, am Freitag, den 5. und am Samstag, den 6. September, haben wir ein Schulungsangebot von der totalen Offensive. Da geht es um Grundlagen der Seelsorge, um das helfende Gespräch, weil wir ja unsere Kontaktstelle auch haben. Wir laden dazu ein. Das ist kostenlos für euch, nicht umsonst, aber kostenlos mit Mittagessen und so weiter. Wer dort Interesse hat, sowas mitzumachen, darf gerne kommen. Mit näherer Information dann bei mir oder anderen Mitarbeitern von der totalen Offensive, die heute hier sind oder auch sonst für euch erreichbar sind. Und das Dritte ist einfach noch eine Bitte. Wir kriechen so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Letztes Jahr waren es 50 Übertragungen, die wir gemacht haben. Das ist ziemlich viel. Wir würden gerne die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen. Wer also gerne Fußball sehen möchte und leichte Aufgaben wie Thekendienst und so ein bisschen Kinder aufpassen mitmachen möchte, darf sich gerne bei uns melden. Also wir freuen uns über jeden, der uns hilft. Schönen Dank.
Doch nun zu unserem Thema. Haben Sie so ein neues Smartphone, so was Modernes? Von Samsung gibt es da welche, die haben so S-Voice, so eine schlaue Stimme, die einem Antworten beantwortet. Apple-Fans kennen das als Siri. Ich habe mir sagen lassen, man kann es mal probieren, stellen Sie dem mal die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Was meinen Sie, was kommt als Antwort? Richtig, ich habe schon gehört, 42. Was soll das? 42, Sinn des Lebens, passt ganz gut zu unserem Thema, aber vielleicht nur ausgeholt. Es gibt ein Buch, Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams, und da wird ein Computer, ganz leistungsstark, rechnet 7,5 Millionen Jahre, auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, die Frage der Fragen. Als Antwort sagt der Computer unfehlbar 42. Ist sozusagen als Running Gag eingegangen in Leute, die sich da so ein bisschen für interessieren und ihren Spaß an Science Fiction haben. 42 Tage Sinn des Lebens. Interessante Parallele fand ich. 42 Tage sind 6 Wochen. Damit kann man schon Verhalten ändern. Damit kann man auch etwas erreichen. Wenn man mal googelt, bei 6 Wochen, da findet man zum Beispiel Anleitungen, wie man in 6 Wochen auf 100 Liegestütze kommt. Müsste ich vielleicht auch mal machen. Aber auch nicht unser Thema direkt. 42 Tage leben für unsere Freunde. Und als Schrägstrich sozusagen einladend glauben aus Überzeugung. Darum soll es gehen. 42 Tage Leute zum Glauben einladen. Wir werden verschiedene Aspekte behandeln, verschiedene Gedanken dazu. Es soll nicht dazu darum gehen, uns unter Druck zu setzen nach der Methode, wir wissen doch alle, ne? Matthäus 28, mache zu Jünger alle Völker. Nein, das geht da nicht im Druck, sondern wie kann ich es neu lernen, so wie es für mich passt, auf andere Menschen zuzugehen und sie einfach zum Glauben einzuladen. 42 Tage Leben für unsere Freunde. Wir hatten das schon im Hauskreis am Dienstag angesprochen und ich habe gemerkt, das ist wie bei vielen Sachen auch, wo ich mittlerweile Schulungen oder Weiterbildung bekomme in der Firma, man hat schon vieles gehört. Und so richtig habe ich gemerkt, hat mich das Thema noch nicht gepackt. Vom Kopf her ist es klar, aber bis zum Herz ist irgendwie so ganz schön weit weg manchmal. Und genau das wünsche ich mir, dass uns das heute geschenkt wird. Dass das, was im Kopf klar ist, ins Herz kommt und über unser Herz mit zu unseren Freunden. Wir wollen zusammen beten und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Herr, ich möchte dir danken, dass wir heute hier sein können. Dass du uns das Herz öffnen möchtest für dieses Thema. Dass wir es lernen, neu zu entdecken, von unserem Glauben zu reden, Menschen zuzugehen, die Situation, die du uns schenkst, auch anzunehmen und den Mut zu haben, dort wirklich als Christ dazustehen und etwas zu sagen. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du uns dann die richtigen Worte geben wirst. Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass wir hier leben dürfen, in einem Land, wo Frieden ist, wo wir unsere Meinung sagen dürfen. Herr, wir wollen dich bitten für die verschiedenen Kindergruppen, die hier im Haus sind, dass du sie segnest. Wir wollen dich bitten für unsere Kranken, wir wollen dich dann besonders für den Andreas und den Yogi bitten. Herr, wir möchten dich für die bitten, die nicht heute hier sein können. Wir möchten dich bitten für unsere Regierung hier im Land, in der Stadt, aber auch für die europaweiten Beschlüsse. Herr, und wir wollen dich bitten für die Probleme der Welt. Es ist bedrückend, immer wieder die Nachrichten zu hören aus den Kriegsgebieten, aus den verschiedenen Teilen, die täglich in unser Haus getragen werden über die Nachrichten. Herr, ich möchte dich auch bitten für die Hungernden, die man über diese vielen Nachrichten schon bald vergisst. Herr, wir wollen dich bitten, zu dir beten, mit dem Gebet, das du uns gemeinsam gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen jetzt zusammen singen das Lied "Es ist niemand zu groß" und dabei die Kollekte einsammeln. Bei der Vorbereitung des Themas hatte Rolf überlegt, dass es gut wäre, wenn vielleicht jemand ein Zeugnis sagen könnte. Und über einen Kontakt über die Dorothea Gersdorf kam es zustande, dass wir auch jemanden gefunden haben, der ein Zeugnis sagen möchte, und zwar die Frau Bielefeld von der katholischen Josefsgemeinde aus Balkhofen. Herzlich willkommen bei uns.
Was machst du eigentlich mit deinem Leben? Wann machst du endlich das, wofür du da bist? Diese Frage hat während einer Zugfahrt in der Nacht im Herbst 2009 mein Leben in Frage gestellt. Ich war erfolgreiche Unternehmerin, hatte es endlich geschafft, Bäckermeister Grobe, viele von Ihnen kennen es bestimmt, war gemeinsam mit meinem Geschäftspartner mein Unternehmen und wir hatten viele Jahre stark zu kämpfen und eigentlich begann jetzt die Zeit der Ernte. Und dann diese Frage: Was tun? Mein ganzes Leben war ich auf der Suche. Schon mit 16 habe ich gesagt, ich will mal weise werden, hatte aber keine Vorstellung, was das ist und auch niemanden, der es mir vorgemacht hätte. Aber da war diese Sehnsucht in mir. Und dann habe ich beschlossen, ich studiere Theologie. Ich glaube, weil ich einfach den Sinn in meinem Leben gesucht habe. Aber auch da war niemand. Und heute, glaube ich, vor Enttäuschung, habe ich mich dann Macht, Erfolg, Reichtum zugewandt. Bin in das Unternehmen meiner Eltern eingetreten, bin zunächst Verkäuferin, dann Bäckergesellin, dann Bäckermeisterin, dann Betriebswirtin geworden, habe das Unternehmen von meinen Eltern übernommen mit 35 Mitarbeitern, dann hatte ich 50 und 2009 zusammen mit meinem Geschäftspartner fast 400. Immer wieder hatte ich mich in der Zwischenzeit gefragt, soll ich vielleicht noch mal was anders tun? Soll ich vielleicht noch mal studieren? Aber jetzt war eigentlich alles gut. Es entwickelte sich prima und Jetzt stellte sich die Frage, will ich mein Leben so weiterleben? Oder doch nochmal alles auf den Kopf stellen? Aber es hat wirklich nur exakt 3 Wochen gedauert. Und ich wusste, nein, so kann ich nicht weiterleben. Ich muss dieser Frage, von der ich keine Ahnung hatte, woher sie denn kam und wer sie in mein Leben gesprochen hatte, nachgehen. Und so habe ich die Bäckerei verkauft und bin im Mai des folgenden Jahres losgelaufen. Hier in Dortmund mit dem Rucksack, schließlich bis Genf. Und Sie denken es sich sicher alle, sonst stände ich ja nicht hier. Jesus ging die ganze Zeit mit mir. Die ersten 8 Wochen habe ich davon allerdings nichts gemerkt. Ich suchte überall, so Buddhismus und alles, was heute so modern ist, meditierte fleißig, ging immer umsagend durch den Wald. Und als ich aber mit der Realität, also sprich mit meinem Ehemann, der mich besuchte, in Verbindung kam, merkte ich, dieses ganze Umsagen hat mir gar nicht geholfen. Ich konnte mit ihm streiten wie vorher, als ich noch so gestresst war. Und dann kam Jesus. Und der machte alles neu. Und der wirkliche spannende Teil meines Lebens begann erst jetzt und auch der meiner Reise. Eines Morgens, also ich war eigentlich alleine unterwegs, wurde ich wach in meinem Bett und begann zu beten. Und auf einmal merkte ich diese riesengroße Sehnsucht in meinem Herzen, dieses Loch, was in mir klaffte. Das, was mein Leben lang so schrecklich war für mich. Ich habe unendlich viele Beziehungen angefangen, auch mit Männern. Ich bin geschieden, ich habe meinen Sohn alleine erzogen. Es gab viel Sünde. All das, was ich immer gesucht habe und was mir kein Mensch geben konnte, das hatte Jesus mir geschenkt. Und als ich das gespürt habe an diesem Morgen, als ich wach wurde, dass all das, was so brennend in mir war und was mein Leben so schrecklich war, auf einmal vorbei war und ich so beschenkt war, da konnte ich es gar nicht fassen. Und doch, ich bin dann natürlich, denken Sie sich, auch angefangen, in der Bibel zu lesen. Und plötzlich las ich bei Matthäus 16, 26, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Und ich dachte, ja, genau. Ich habe versucht, die Welt zu gewinnen, aber meine Seele verloren. Und da hatte ich das Gefühl, hätte ich das mal vorher gelesen, dann hätte ich mich verstanden gefühlt, weil das war das, was ich immer in mir wusste. Aber ich habe keinen Menschen getroffen, der wirklich Jesus kannte. Heute kommt mir das ganz komisch vor, weil ich jetzt so viele treffe. Aber ich möchte Sie da auch echt ermutigen, Zeugnis zu geben, weil mir wäre wirklich viel Leid erspart geblieben. Aber vielleicht war es wichtig für mein Leben. Gottes Wege sind ja so unerforschlich. Ich hatte am Donnerstag mit Rolf Zürus telefoniert und in Vorbereitung auf dieses, was ich Ihnen heute Morgen erzähle, bin ich so reich beschenkt worden. Und das gipfelte tatsächlich darin, dass ich heute Morgen entgegen meinem üblichen Bibelleseplan in der stillen Zeit dachte, ich sollte dem normalen Leseplan der katholischen Kirche folgen. Kann man im Internet nachgucken. Ich fange an, so einen Psalm zu lesen und eine Lesung zu lesen. Und was glauben Sie, welches Evangelium dran war? Matthäus 16, 26. Und ich dachte, ja, Herr, ja, ich danke dir für diese Bestätigung. Ich danke dir, dass du mir auch gerade heute Morgen so frisch die Begeisterung ins Herz schenkst. Dass ich nicht auf was Altes zurückgreifen kann, sondern dass du wirklich jeden Tag und jeden Morgen und immer wieder neu in meinem Leben lebendig bist. Und ich freue mich so, das jetzt mit Ihnen teilen zu dürfen und das erzählen zu können. Weil ich mich so beschenkt fühlte und so begeistert bin von der Größe unseres Gottes, der so Großes und doch so im Kleinen wirkt. Wie klein bin ich Mensch? Und wie wichtig ist ihm doch, ja, dass er mich führt, dass ich weiß, dass er mich liebt. Und offenbar ja auch, dass ich Ihnen das mit dieser Begeisterung, mit dieser Freude heute Morgen erzählen darf. Und mein tägliches Gebet beinhaltet immer, Herr, was immer du mit mir vorhast, bitte lass mich dies vom Glauben abfallen. Denn mein Leben früher glich wirklich so ein Balanceakt auf einem Hochseilgarten. Ich habe gekämpft und hatte nie sicheren Boden unter den Füßen. Ich stand nie da, wo ich stand. Ich habe immer drei Sachen gleichzeitig gemacht. Aber wenn ich heute mit jemandem spreche, dann ist mein Gegenüber das Wichtigste. Und wenn ich etwas tue, dann tue ich das, was ich tue. Und das habe ich nur Jesus zu verdanken.
Vielen Dank, Frau Bielefeld, für das, was Sie uns da gesagt haben. Das ist bewegend, empfinde ich. Einmal von jemand das so geschildert zu bekommen aus der Innenperspektive, jemand wie Ihnen, wo das noch nicht 20, 30 Jahre zurückliegt, sondern einfach auch frisch im Leben ist, was Jesus getan hat, was Jesus für Leben geschenkt hat, für Hoffnung, für Fundament gegeben hat. Und wenn wir jetzt 42 Tage Leben für meine Freunde in unserer Gemeinde haben, dann geht es darum, genau darum, dass wir Menschen eine Hilfe sein wollen, sie dabei begleiten wollen, solch eine positive, starke Lebensveränderung durch Jesus für sich selbst zu erfahren. Es geht darum, dass wir Menschen einen Zugang erschließen wollen zu dieser ultimativen Quelle, sage ich mal, für Liebe, für Hoffnung, für Versöhnung, aber auch für Persönlichkeitsentwicklung. Es geht darum, in den kommenden 42 Tagen in unserer Gemeinde, dass wir die gute Nachricht von Jesus kommunizieren, lernen, wie wir sie kommunizieren können. Und ich glaube, das ist eins von den größten Abenteuern, die wir als Christen erleben können, wenn wir Menschen so auf die Spur von Jesus bringen, wenn wir ihnen von Jesus etwas sagen, wenn wir sie dabei begleiten, dass sie sich auf ein Leben mit Jesus einlassen. Warum ist das so spannend? Warum ist das so ein Abenteuer? Ich denke zum einen, weil es dabei wirklich zu echten, authentischen Begegnungen mit Menschen kommt. Und es ist auch so, weil wir dadurch Jesus selber, den Heiligen Geist selber, auf eine Art und Weise und in einer Tiefe erleben, wie, ich behaupte das mal, es sonst nicht möglich ist. Und weil wir erleben werden, dass Gott zu uns redet auf diesem Weg, dass Gott handelt, dass er Wunder tut, dass er Gebete erhört. Und warum? Weil wenn wir das zu unserem Thema machen, zu unserem Herzensanliegen machen, dann sind wir dem auf der Spur, was Gott auf dem Herzen liegt. Dann sind wir ganz dicht bei Gott, bei seinem Herzensanliegen. Ich selber habe das immer wieder in meinem Leben erfahren, intensiver und mal weniger spektakulär. Ein Erlebnis, was mir da besonders intensiv über die Jahre hinweg hängen geblieben ist, als ich in Dortmund im Hauptbahnhof eine Zeit lang musiziert habe in der Vorbereitung auf ein Musikstudium. Und da hatte ich auf meiner Gitarre ein Jesus stehen, so Schriftzug Jesus. Und da kamen Leute auf mich zu, Jugendliche, Kreuz hing verkehrt rum und sie bauten sich vor uns auf. Ich war da mit einem Freund und sagten, Jesus, wer ist das denn? Bist du das? Und ich sagte, nee, bin ich nicht. Hast du noch nie was von Jesus gehört? Er sagte, nee. Und dann kamen wir ins Gespräch und das war ein bekennender Satanist, der schon ganz früh als Kind da reingekommen war. Und das waren ganz intensive Begegnungen und Gespräche, die wir mit ihm hatten und wo er dann wirklich auch für sich erfahren hat, dass Jesus da ist, dass Jesus ihn berührt und ihm begegnet. Aber das muss ja nicht immer so spektakulär sein. Ich erinnere mich auch an eine Situation, eine Frau, die schon lange zur Gemeinde kam. Aber sie hatte noch nie so wirklich verstanden, was Vergebung eigentlich ist. Und wir sprachen darüber, dass sie sich in ihrem Inneren mit Schuldgefühlen plagte. Und dass sie das Gefühl hatte, sie sei schuld am Tod, am Selbstmord ihres Sohnes. Und da war auch was dran. Ich kann die Einzelheiten gar nicht erklären und erzählen. Aber als sie dann verstanden hat, dass Jesus tatsächlich auch Vergebung für das hat, was sie da auf ihrem Herz mit sich rumträgt als dunklen Fleck. Da war das die erste Nacht und die erste von vielen weiteren Nächten, wo sie wieder gesund, ruhig und friedlich schlafen konnte und nicht von dieser Angst geplagt war und diese Angstträume hatte, dass ihr verstorbener Sohn ihr im Traum begegnete. 42 Tage Leben für meine Freunde, unseren Glauben mit anderen Menschen teilen, dass jeder Einzelne von uns gefragt, aber das geht nicht für sich alleine nur. Wenn wir Menschen zu einer echten Jesus-Erfahrung begleiten wollen, brauchen wir die anderen. Das geht nur im Team. Ja, das ist einer ergänzt da den anderen. Das ist wie eine Kette von unterschiedlichen Gliedern, die alle zusammenpacken. Ja? In der Bibel wird gesagt, wir sind als Gemeinschaft, als Gemeinde ein Leib. Und deswegen wird 42 Tage Leben für meine Freunde nicht nur für Einzelne, sondern auch für uns als Gemeinde ein spannendes Abenteuer. Das Zweite, 42 Tage Leben für meine Freunde ist keine Methode. Es geht nicht darum, irgendwelche Schritte kennenzulernen, die man dann optimieren müsste und dann läuft das schon irgendwie. Ja, zum Beispiel, du musst nur die richtigen Fragen und Antworten kennen, die richtigen Bibelverse kennen, die richtigen Bilder, die richtigen Gesprächseinstiege und Illustrationen und dann verstehen die Leute schon, was das mit Jesus auf sich hat und zack, sagt einer, ich habe es verstanden, jetzt möchte ich auch Christ werden. Nein, wenn das passieren soll, dass wir für Menschen eine Brücke zu Jesus werden, dann geht das um unser Herz, um unsere Herzenseinstellung, um unseren Lebensstil. Und zwar geht es darum, dass unser Herz mit dem Herz Gottes in Einklang kommt, in gleicher Weise schlägt, dass wir uns mit dem, was uns so beschäftigt, eins machen mit dem, was Gottes Herzensanliegen ist. Es geht darum, dass wir verstehen, was Jesus tut, heute, hier, bei uns, in der Woche tut und dass wir uns da anschließen, einklinken. Es geht nicht darum, das muss ich auch nochmal sagen, dass wir jetzt alles anders machen. Dass wir aufhören mit allem, was wir jetzt so tun. Schluss mit Hobby, Schluss mit Beruf, Schluss mit Freunden und so weiter. Jetzt wird alles anders. Aber es geht darum, dass alles, was wir bisher getan haben, ein Vorzeichen und vielleicht ein für dich neues Vorzeichen bekommt. Nämlich das Vorzeichen von Gottes Liebe und Gottes Sehnsucht zu einer Welt voller Menschen, die ihn noch nicht kennen. 42 Tage Leben für meine Freunde, das wird dann ganz sicher Auswirkungen haben auf unser Christsein, auf unser Leben, auf unser Glauben, wenn wir uns denn auf das einlassen, was das Herzensanliegen von Jesus ist. Es wird zum Beispiel Auswirkungen auf deine Gebete haben. Weil wir merken, wenn wir Menschen auf dem Weg zu Jesus begleiten wollen, dann sind wir völlig angewiesen auf den Heiligen Geist. Das kriegen wir nicht irgendwie so aus eigener Kraft und eigenen Gedanken auf die Reihe. Es wird Auswirkungen haben auf unser Bibellesen. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Menschen, die auf der Suche, auf dem Weg sind zu Gott und zu Jesus, rede, dann lese ich die Bibel mit den Augen und mit den Fragen, die ich aus diesen Gesprächen mitnehme. Dann suche ich nach Antworten in der Bibel auf die Fragen, die mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin hat. Und wenn wir uns einlassen auf diesen Weg, dann wird das auch Auswirkungen auf unsere Zeitplanung haben. Ja, ich werde mir, und du wirst dir auch, Zeit nehmen für Menschen. Mehr Zeit für Menschen, weniger Zeit für Aufgaben. Wie Frau Bielefeld das gesagt hat, ganz da sein, wo ich stehe und nicht drei andere Sachen noch haben im Kopf. Das ist eine Herausforderung, empfinde ich auch für mich persönlich. Und das wird uns aber gut tun. Und wenn wir uns einlassen auf Gottes Herzschlag, wird das Auswirkungen auf unsere Anbetung haben. Wenn wir Menschen auf dem Weg zu Jesus begleiten, werden wir ganz neu durchbuchstabieren und erleben, was das heißt. Erlösung, Vergebung, Frieden mit Gott, Freiheit von Bindungen. Ja?
Das kennen wir ja, wenn wir schon 20, 30 Jahre mit Jesus unterwegs sind, schon so lange. Aber das wird ganz neu uns präsent sein. So wird 42 Tage Leben für meine Freunde, wenn es nicht eine Methode ist, sondern ein Herzensanliegen wird, frischen Wind in unseren Glaubensalltag bringen. Es wird etwas passieren in unserem Glauben, weil wir uns auf die Dynamik des Heiligen Geistes, auf die Dynamik von Gott selber einlassen. Unser Glaube wird dann neu und leidenschaftlich werden. Das kann eine Methode nie und nimmer bewirken. Jetzt habe ich immer gesagt, wenn wir uns einlassen auf das, was Gott auf dem Herzen hat. Was hat denn aber Gott, was hat denn Jesus, was hat denn der Heilige Geist auf dem Herzen? Und ich möchte uns da einen Vers aus Lukas 19, Vers 10 lesen. Das steht so am Ende der Geschichte von dem Zöllner Zachäus, dem Zolleinnehmer Zachäus. Da begegnete ihm Jesus, ja, lud sich bei ihm zu Hause ein. Es kam zu einer gravierenden Lebensveränderung, sehr ähnlich wie das, was Sie, Frau Bielefeld, auch geschildert haben. Und am Ende sagte Jesus, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Also hier hat Jesus es auf den Punkt gebracht, sein Herzensanliegen, suchen und retten. Und das ist der Grund, warum er sein wunderbares Leben, was er in der ewigen Welt Gottes hatte, hinter sich gelassen hat. Das ist der Grund, warum er all die Schwierigkeiten auf sich genommen hat, die es für ihn mit sich brachte, hier auf der Erde unter uns Menschen zu leben. Ich sage nur mal, wenig Schlaf, viel Ärger, Missverständnisse, Feinde und manches mehr. Wir werden, ich glaube das, noch einmal staunen, wenn wir bei Jesus in Gottes ewiger Welt sind und dann verstehen, was es Jesus wirklich gekostet hat, bei uns zu sein. Also er ist gekommen, hat all das Schöne hinter sich gelassen, um zu suchen und zu retten, weil ihm das so wichtig war. Ja, aber wen denn suchen und retten? Was denn? Jesus sagt, die Verlorenen. So, und jetzt haben wir ein Problem. Wer ist denn hier eigentlich ein Verlorener? Ein Verlorener, das möchte keiner sein, oder? Also Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, empfinden diesen Terminus Verlorener oft als überheblich, verurteilend und abwertend. Ein Verlorener, das klingt so, als ob jemand verloren hat. Als ob jemand auf der ganzen Linie gescheitert ist. Als ob es überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt hat und kriegt. Und dann Menschen in Verlorene und Gerettete einteilen, das ist ein ausgrenzendes Verhalten, so scheint es, oder? Das typische Merkmal von extremen Gruppen mit In-Out-Gruppendenken. Und das kennt man ja. Nur, wer in dieselbe Richtung denkt, gehört zur In-Group und wenn man anders denkt, wird man ausgegrenzt und gehört zur Out-Group. Und alle Mitglieder der In-Group fühlen sich prima dabei, sehr wohl miteinander und sagen, we are the champions, wir sind gerettet. So empfinden, denke ich, viele, die nicht mit christlichem Glauben unterwegs sind, aber auch Christen tun sich mit dem Wort Verlorener schwer. Ja, ein Obdachloser, ein Alkoholiker, der uns auf dem besten Hellweg um einen Euro anbettelt, das ganz klar ist ein Verlorener. Na logisch. Aber unsere Kollegen, unsere Eltern, unsere Kinder, Menschen, die uns nahestehen, die erfolgreich, sozial kompetent, freundlich und hilfsbereit sind, die sollen verloren sein? Wenn wir ehrlich sind, viele von uns haben Schwierigkeiten, das wirklich nachzuvollziehen. Was meint Jesus mit Verlorenen? Jesus hat das in seinen Reden, in dem, was er gesagt hat, öfters zum Thema gemacht. Und um zu illustrieren, was er mit Verlorenen meinte, hat er gerne Bilder dabei gebraucht. Einige davon finden wir im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Da erzählt er eine Geschichte von einem Schafbesitzer, der ein Tier aus seiner großen Herde verliert. Oder die Geschichte einer Frau, die eine kostbare Münze von ihrem Familienschatz verliert. Oder ein Vater, der seinen Sohn verliert. Und jedes Mal bei jeder dieser Geschichten ist es das Gleiche. Der Schafsbesitzer, die Frau, der Vater, sie alle stehen für Gott. Sie veranschaulichen Gottes Position. Was heißt das? Nun, ein verlorener Mensch, das ist kein Urteil eines Menschen über andere. Das ist eine Aussage, die nur aus der Perspektive Gottes Sinn macht. Da ist Gott, der einen jeden Menschen sorgfältig mit Liebe als ein Unikat erschaffen hat. Der einen jeden Menschen und auch dich als sein Gegenüber geschaffen hat. Der hat einen Menschen verloren, wenn dieser Mensch nicht mehr zu ihm gehört, nicht mehr bei ihm ist. Und das ist wie, wenn ein Kind sich aus seiner Familie, von den Eltern und Geschwistern im Streit verabschiedet. Und wen hat Gott denn verloren? Wer ist ein Verlorener? Und die Bibel spricht hier eine eindeutige Sprache. Jeder von uns, so wie wir hier sitzen, ist ein Verlorener, ausnahmslos, weil sich in uns allen das Böse eingenistet hat. Und das geht einher damit, dass wir uns von Gott distanzieren, dass wir keinen Bock mehr auf Gott haben. Und damit haben aber auch wir etwas verloren, nämlich die Quelle aller Hoffnung und Liebe, die geistlichen Wurzeln unseres Lebens, das, was unserem Leben ein Fundament, Stabilität gibt. Und so schwingt in diesem Wort Verlorene auch mit, dass es um einen Verlust geht, der unser Leben, unsere Existenz gefährdet. Im griechischen Grundtext meint das Wort verlieren, also was für verloren oder verlieren steht, neben der Bedeutung verlieren auch zugrunde gehen, umkommen und sterben. Und das geschieht natürlich, wenn Gott einen Menschen verloren hat und ein Mensch Gott verloren hat, nicht sofort. Aber es ist eine langfristige Folge, wenn dieser Verlust eingetreten ist, dass unser Leben verkümmert, dass es immer einsamer wird, immer härter. Also, fasse ich mal zusammen. Wenn in der Bibel von Verlorenen die Rede ist, dann ist das ein sehr persönliches Statement Gottes. Und das ist nur aus seiner Wahrnehmung und Sicht verständlich. Es ist kein Urteil eines Menschen über dich oder mich. Es ist Gottes Statement darüber, wie seine Beziehung zu dir und deine Beziehung zu ihm aussieht oder eben auch nicht aussieht. Und ob du verloren bist, das weißt am besten du selbst. Wenn du bei Gott bist, wenn du mit ihm redest, wenn du ihn hörst, wenn du ihn in deinen Gedanken, in deinem Herzen präsent hast, wenn du seine Liebe spürst, wenn du Kraft von ihm empfängst, Hoffnung, inneren Frieden, wenn du dich an ihn mit deiner Not und deinen Zweifeln wendest, wenn du ihn beim Wort nimmst und ihm vertraust, wenn du weißt, nichts kann mich aus seiner Hand reißen, das alles sind deutliche Anzeichen dafür, dass du kein Verlorener bist. Aber wenn dir Gott gleichgültig ist, wenn du dich über Gott ärgerst, wenn du ihn ablehnst, wenn du ihm misstraust, wenn du nichts mit ihm zu tun haben willst, wenn du wütend auf ihn bist und das alles nicht nur mal einen Tag, sondern Woche für Woche, Jahr für Jahr, dann sind das Anzeichen dafür, dass Gott dich verloren hat und du ihn. Und jetzt nochmal zurück zum Herzensanliegen Gottes. Die gute Nachricht bei dieser Sache mit dem Verlorensein ist, dass Gott es nicht dabei belässt. Er hat sich auf den Weg gemacht, um diese Beziehung zwischen ihm und dir oder mir als verlorene Menschen wiederherzustellen. In der Person von Jesus kam er, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Das heißt, Gott hat ein großes Interesse an den Menschen, die er verloren hat, die ihn verloren haben. Er sucht sie, weil er sie liebt. Und weil sein Herz immer noch für sie schlägt, weil sie ihm wichtig sind. Gott sagt nicht, ich bleibe bei den Leuten, die mich lieb haben. Das reicht mir. Ich freue mich, wenn tolle Gottesdienste gefeiert werden. Da bin ich dabei. Und mit dem Rest brauche ich nichts zu tun haben. Nein, Gottes Herz schlägt immer noch. Genauso wie als er in Jesus auf die Erde kam. Für die vielen Menschen, die er verloren hat, die ihn verloren haben. Er will sie retten und das heißt, er findet sie, er findet dich, er findet mich. Er bietet uns Versöhnung an, einen neuen Anfang mit ihm. Dafür ist Jesus gekommen, dafür ist er am Kreuz gestorben. Doch das ist noch nicht alles. Jetzt geht es dann darum, wie wir, wie ein Mensch antwortet. Gott streckt uns die Hand entgegen. Und jetzt ist die Frage, sagen wir Ja zu der Einladung oder Nein? Sagen wir Ja dazu, zu Gottes Team und Familie zu gehören oder schlagen wir die ausgestreckte Hand aus? Das ist auch für uns sehr wichtig. Jesus kann und will keinen dazu zwingen, aber er streckt uns die Hand entgegen. Also, wenn wir die Bibel ernst nehmen, wir sind alle verloren. Jesus sucht uns, er findet uns und nur er macht es möglich, dass wir zurückfinden zur Quelle des Lebens. Das ist das tiefste Herzensanliegen Gottes. Und jetzt sagt Jesus, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich nun euch. Manch einer fühlt sich an der Stelle jetzt vielleicht völlig überfordert. Und er sagt, was? Jesus sendet mich in diese Welt? Ich soll dasselbe machen, was Jesus getan hat? Wie soll denn das gehen? Ich habe es schon mal in einer Predigt, in meiner letzten Predigt gesagt, es geht nicht darum, dass wir Jesus ersetzen. Nie und niemals. Aber Jesus möchte uns hineinnehmen in das, was ihm so wichtig war und wichtig ist. Jesus sagt, schau dir die vielen Menschen um dich herum an, die mich nicht kennen. Sie sind mir wichtig, wertvoll. Lass zu, dass sie dir auch wichtig werden. Und dann haben wir eine gute Nachricht für Menschen, die Gott verloren hat und die selbst Gott verloren haben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Menschen eine schlechte Nachricht überbringen musstet. Man sieht das ja in den Krimis, da ist so, glaube ich, die schlimmste Aufgabe, die man als Polizist haben kann, wenn man jemandem mitteilen muss, dass ein Angehöriger ums Leben gekommen ist oder ein Kind gestorben ist. Aber wir haben eine gute Nachricht, nämlich es gibt Hoffnung. Es gibt einen, der lässt dich nicht im Stich. Es gibt einen, der ist für dich durch die Hölle gegangen und gestorben. Es gibt eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und siebte Chance bei diesem Gott. Und du kannst nichts tun dafür, dass er dich mehr liebt. Wir dürfen Hoffnungsträger sein. Und Jesus sagt, ich habe dich ausgewählt, dass du so ein Hoffnungsträger bist. Die Frage ist nun, wie machen wir das? Vielleicht denkst du jetzt, oh wei, es geht um Evangelisation und das ist nicht mein Ding. Da muss ich Dinge tun, die liegen mir nicht und da fühle ich mich nicht wohl mit und andere auch nicht. Und ich sage dir, wenn es so wäre, dann hättest du völlig recht. Aber ich hoffe sehr, dass durch 42 Tage Leben für meine Freunde deutlich wird, dass es um etwas ganz anderes geht. Und zum Schluss möchte ich uns nochmal mitnehmen in eine Geschichte, wo Jesus einem gelähmten Menschen heilt. Und da sind vier Männer, die bringen diesen Mann zu ihm. Und für mich ist diese Geschichte ein Bild dafür, wie wir Menschen begleiten können auf dem Weg zu Jesus. Wie wir unsere Freunde da eine Tür zu Jesus öffnen können. Und ich mache das ganz kurz im Schnelldurchgang, aber es sind vier Gedanken und vielleicht bleibt dieses Bild dann bei uns. Markus 2, Vers 1 bis 12. Da heißt es, einige Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück und bald wusste jeder wieder, dass er zu Hause war. Wahrscheinlich ein Haus von seinen Jüngern Simon und Andreas. Und dann heißt es, die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Also ein absolut volles Haus, hunderte von Menschen, kein Durchkommen. Da brachten vier Männer einen Gelähmten herbei. Vielleicht hatte der einen Unfall gehabt, vielleicht war es eine Krankheit. Und es heißt, sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Da sind Menschen, die zu einem schier unüberwindlichen Hindernis für diese vier Leute und ihren Freund werden. Ganz interessant, pikantes Detail. Diese Menschenmenge, das waren fromme Leute. Die wollten Jesus hören, sie hörten ihm zu, aber sie machten den Weg für den Gelähmten nicht frei. Und dann heißt es, darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf, beseitigten das Holzgeflecht genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Unkonventionell, kompromisslos. Stellen wir uns das einmal vor, da ist ein großer Raum, etwas kleiner als der hier natürlich, und Jesus, voller Menschen, Jesus redet auf einmal ein Schaben und Kratzen an der Decke, Lehm rieselt herunter, es verschimmert ein Ritz, ein Spalt tut sich auf, der Spalt wird vergrößert, Hände sieht man, Werkzeuge, das Loch wird größer, der Dreck rieselt runter und dann schwebt an einem Seil ein Mann auf einer Bahre herunter zu Jesus. Was werden die Leute gedacht haben? Was passiert jetzt? Was wird Jesus jetzt tun? Und das heißt, als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu den Gelähmten, mein Kind, deine Schuld ist vergeben. Jesus hilft ihm. Und er tut das Wichtigste zuerst, was wir eben gesagt haben, dem Verlorenen die Rückkehr zu Gott zu ermöglichen, Vergebung, Frieden mit Gott zu finden. Jetzt lasse ich mal ein paar Verse aus und dann heißt es in Vers 10 weiter, Jesus sagte zu den Gelähmten, ihr sollt sehen, dass dem Menschensohn die Vollmacht gegeben ist, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor allen Augen weg. Da waren sie außer sich, priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Jesus hilft diesem Mann, auch in seiner Krankheit, er heilt ihn. Und diese Geschichte, finde ich, kann für uns eben zu einem Bild werden, für das, worum es bei 42 Tage Leben für meine Freunde gehen soll. Das erste ist, da sind vier Männer und die nehmen Anteil am Leben ihres Freundes. Sie sorgen sich um ihn. Sie sagen nicht, Jesus ist für uns gut, das reicht, sondern sie haben mit ihrem Freund gefühlt, der Tag ein, Tag aus da lag. Sie waren sich einig, wir wollen nicht, dass unser Freund so weiterlebt, ohne Perspektive, ohne Hoffnung. Das machte sie zu wirklichen Freunden. Die Frage ist, wo fühlen wir mit unseren Freunden neben Anteil an ihren Herausforderungen und Sorgen? Oder sind wir nur so unterwegs in dem, was wir gerne zusammen machen, Party, Hobby, Spaß? Die Probleme unserer Freunde liegen vielleicht nicht so auf der Straße wie dieser Gelähmte auf seiner Bahre. Aber die Frage ist dann, oder gerade deswegen ist die Frage, haben wir diese Aufmerksamkeit oder sind wir zu beschäftigt mit unseren eigenen Themen? Also sie nehmen Anteil an dem Leben ihres Freundes und dann erwarten sie, dass Jesus ihnen helfen kann. Das zweite, sie wussten, unser Freund muss zu Jesus, der kann helfen. Jesus ist nicht nur für uns die beste Adresse, sondern auch für unseren Freund. Und ich denke, Jesus will in den kommenden Wochen eine starke Überzeugung in uns wecken, dass er nicht nur für uns fromme Christen relevant ist, sondern auch für unsere Freunde, die ihn nicht kennen. Und das Dritte, sie bringen ihren Freund zu Jesus. Jetzt kommt die Aktion. Von alleine geht das nicht, dass der Freund zu Jesus kommt. Sie haben ihn auch nicht gegen ihren Willen dorthin gebracht. Es gab sicherlich Gespräche. Du, wir kennen da jemand, der könnte dir helfen. Sie haben einen Plan gehabt. Und dann war der Gelähmte einverstanden und sie sind zu fünft losgezogen. Wie ist dein Plan im Blick auf deine Freunde? Und ich denke, für uns fängt das an mit Gebet. Und ihr findet auf euren Plätzen diese Kärtchen. Und ich möchte dich einladen, auf diesem Kärtchen drei Menschen, die Gott dir aufs Herz legt und zeigt, drei Namen von Menschen zu schreiben, für die du eine Minute pro Tag, und das ist nicht viel, eine Minute pro Tag, 42 Tage lang betest. Und dass du dafür betest, dass Gottes Geist dich führen wird. Lass uns beten, dass Gott uns die Möglichkeit schenkt, dass wir für diese Menschen einen Plan entwickeln und frei und offen mit ihnen reden, wenn es darum geht, wie sie zu Jesus finden können, wie sie ihn verstehen können. Und vergessen wir nicht, jeder von uns sitzt hier, weil es irgendeinen Menschen in unserem Leben gegeben hat, der uns auf Jesus aufmerksam gemacht hat. Und seien es die eigenen Eltern und sei es eine Radiosendung. Und das Letzte, die vier Freunde haben sich nicht entmutigen lassen. Sie hatten enorme Herausforderungen. Das Gewicht der Bahre und des Freundes, die Menschenmenge, das Dach, der Ärger, den sie sich da mit der Sachbeschädigung einhandeln mussten. Es wäre einfacher für sie gewesen, alleine zu Jesus zu gehen. Aber sie wussten es, sie hatten eine starke Überzeugung, das ist die Chance für unseren Freund. Jesus kann auch ihm helfen. Und so haben sie Zeit und Kraft investiert, um mit ihm bei Jesus anzukommen. Und sie hatten recht, ihm wurde von Jesus geholfen. Also, am Ende, die Geschichte zeigt, worum es geht bei diesem Wort, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Diese Geschichte zeigt, worum es bei 42 Tage Leben für meine Freunde geht. Es geht darum, dass wir Anteil nehmen am Leben unserer Freunde, dass wir erwarten, dass Jesus helfen kann. Es geht darum, dass wir unsere Freunde zu ihm bringen und dass wir uns nicht entmutigen lassen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Ich möchte dich fragen, willst du das auch? Und ich bete mit uns noch. Jesus, ich danke dir, dass du all das auf dich genommen hast, um bei uns Menschen zu sein, weil wir dir so wichtig waren, als wir uns überhaupt nicht für dich interessiert haben. Als es uns vielleicht super gut ging und wir völlig desinteressiert waren, da hast du das Schönste, was du hattest, dein Leben in der ewigen Welt beim Vater aufgegeben, um zu uns zu kommen. Und du hast gelebt unter uns und du bist durch Schwierigkeiten gegangen, du bist angefeindet worden und zum Schluss am Kreuz hingerichtet worden, damit du uns einen Weg zurückeröffnest zu dir. Und Jesus, diese Liebe, die dein Herz zu uns erfüllt hat, ich bitte dich, dass diese Liebe auch unser Herz erwärmt und anfacht, dass diese Liebe überfließt, auch von uns für andere Menschen, zu anderen Menschen hin. Jesus, und da bitte ich dich, dass 42 Tage Leben für meine Freunde eine Zeit ist, in der das geschieht, in der in den Hauskreisen und in der stillen Zeit und wo wir auch immer im Gespräch sind, in der uns dieses Thema näher kommt und du uns deinen Herzschlag spüren lässt und mit uns auf deinen Weg nimmst. Amen.
Das Tüpfelchen auf dem I wäre, dann könnte man sein Leben mit Jesus leben oder auch nicht. Vielleicht reicht das I ja auch aus. Wenn Jesus das Sahnehäubchen wäre auf der Torte oder auf dem Cappuccino, dann könnte man den Kuchen mit oder ohne Sahne genießen. Es wäre nicht so dramatisch, aber Jesus ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Das ist schon eine Dimension, die darüber hinausgeht, weil Christus das Zentrum des Lebens ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Zentrum des Lebens nicht verpassen, um zu leben. Jesus sei die Mitte, damit wollen wir beginnen. Jesus sei das Ziel, das ist meine Bitte, alles, was ich will. Herr, du bist der Weg des Lebens. Du bist die Wahrheit, Herr, du bist das Leben selbst. Herr, das haben wir erkannt, Herr, das ist uns wichtig. Herr, das prägt unser Leben. Herr, aber das gilt allen Menschen. Herr, allen Menschen willst du das mitteilen, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und Herr, da bist du mit uns zu den Menschen unterwegs, weil du sie liebst.
dich preisen, mein ganzes Leben lang.
Zum Abschluss unseres Gottesdienstes möchte ich euch noch einmal daran erinnern. Termine am besten noch mal in Ruhe reinschauen. Waren sonst zu viele heute. Ich möchte einladen zum Gebet. Wer ein Gespräch in Ruhe braucht oder Gebet für sich, kann gerne das Angebot hier wieder nutzen. Zum Kaffee haben meines Wissens die Helfer gefehlt. Deswegen haben wir im Foyer keinen Kaffee aufgebaut. Aber das Café 7 müsste planmäßig geöffnet haben. Und last not least, Sie haben so ein Kärtchen auf den Plätzen gefunden. Dazu gibt es eine Mail, die verteilt worden ist. Dazu gibt es Hinweise auf unserer Homepage. Es gibt eine eigene Seite, 42 Tage. Aber hier wird es konkret. Ich glaube, wenn ich das nicht mich hinsetze, möglichst zeitnah, dann vergesse ich das. Also nehmen Sie sich Zeit, nehmen Sie Ihr Kärtchen mit, machen Sie sich Gedanken. Wen möchte ich einladen? Beten Sie für ihn. Einmal am Tag eine Minute steht hier drauf. Das ist nicht viel. Aber Gebet kann verändern, das glaube ich ganz fest. Wir wollen es erleben. Nun wollen wir uns auch unter den Segen Gottes stellen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.